Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Es war Anfang März ein politischer Paukenschlag. In einem Sonderbericht kommt der Bundesrechnungshof zu dem Ergebnis, der Ausbau erneuerbarer Energien gehe zu langsam voran. Die Energiewende sei nicht auf Kurs und damit auch die sichere Versorgung mit Strom in Deutschland gefährdet. Aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine erstaunliche Wahrnehmung, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun habe. Was also ist dran an der Kritik des Bundesrechnungshofes? Wie steht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien und auch der dazugehörenden Stromnetze? Sind wir tatsächlich auf Kurs oder hinken wir hinter den eigenen Plänen hinterher? Und was würde das für die Versorgungssicherheit in Deutschland in den kommenden Jahren bedeuten? Schließlich ist für 2030 der vorzeitige Kohleausstieg geplant und bis 2035 strebt die Bundesregierung ein weitgehend klimaneutrales Stromsystem an. Sie können sich gerne beteiligen mit Ihrer Einschätzung, mit Ihren Fragen, vielleicht auch mit Ihren Befürchtungen. Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole das nochmal. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen und mit dann auch in die Sendung mit hineinzunehmen. Meine Gäste, heute Morgen zwei sind aus Berlin zugeschaltet. Bernhard Herrmann ist der erste von Ihnen, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Herrmann, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und ebenfalls in Berlin ist Dr. Andreas Lenz, CSU-Bundestagsabgeordneter, fachpolitischer Sprecher für Energie und Nachhaltigkeit der CSU-Landesgruppe und ist ebenfalls auch Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Herr Lenz, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen in die Runde.
Und hier im Studio Andreas Fischer, Ökonom für Energie- und Klimapolitik beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Fischer, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Herrmann, hat Sie diese umfassende, doch sehr umfassende Kritik und auch die Bestandsaufnahme des Bundesrechnungshofs überrascht oder haben Sie schon geahnt, dass da möglicherweise schlechte Noten verteilt werden?
Also es ist zunächst mal gut, dass wir mit Abstand auf den Bericht des Bundesrechnungshofs schauen. Aber gerade auch bei gründlicher Betrachtung noch einige Wochen danach fällt doch auf, dass die sehr fundamentale Kritik ohne wirklich konstruktive Ansätze ist und Kritik muss, wenn sie helfen soll, wenn sie wirklich das Ziel hat, Dinge zu verbessern, auch konstruktiv und möglichst konkret sein. Und zugleich hat auch die vorgebrachte Kritik inhaltlich wenig Substanz. Das muss man so festhalten, aber darüber lassen Sie uns gern heute sprechen. Ich freue mich darauf. Natürlich will ich einräumen, dass in solch fundamentalen Veränderungen, wie es die Energiewende im Wärme-, im Verkehrs- und aber auch im Energie-, im Strombereich bedeutet, natürlich nie perfekt sein kann und immer wieder nachzusteuern ist, was auch regelmäßig passiert. Ich möchte nur ein Stichwort nennen, die Windenergie. Dort sind wir noch nicht ausreichend auf dem konkreten Ausbaupfad, aber auch dort gehen Dinge voran. Aber vielleicht sollte man dort heute auch unter Würdigung der vielfältigen Einflüsse und der vielen Ebenen, die dort dafür notwendig sind, um den essentiellen Teil der Energiewende auch bei der Windenergie voranzubringen, vielleicht darüber auch einen besonderen Fokus halt drauf.
Darüber werden wir sicherlich auch heute reden. Herr Lenz, Überraschung bei Ihnen vorhanden oder teilen Sie diese Kritik und waren daher nicht überrascht, die der Bundesrechnungshof da geäußert hat?
Ehrlich gesagt nicht überrascht. Wenn man sich auch den Bericht zur Versorgungssicherheit der BNetzA vom letzten Jahr anschaut, dann war es da schon so, dass einfach viele offene Wetten eingegangen wurde, wenn es um die Versorgungssicherheit geht. Es wurde angenommen, dass die Ausbauziele der Erneuerbaren erreicht werden, dass auch die Geschwindigkeit des Netzausbaus entsprechend noch forciert wird, dass auch der Zubau der notwendigen Backup-Kapazitäten der entsprechenden gesicherten Leistung stattfindet. Mittlerweile liegt nicht mal eine Kraftwerkstrategie, eine richtige, vor der Bundesregierung. Und auch, dass die Flexibilitäten, dass die Verfügbarkeit von Wasserstoff entsprechend gegeben sein werden. Und insofern überrascht die Kritik nicht. Aber was etwas irritiert hat, ist der Umgang damit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der Bundesrechnungshof in einer Art und Weise dann auch das Personal des Rechnungshofs persönlich angegriffen wird, dann stellt es schon auch die Frage, wie wir mit unseren Institutionen umgehen. Ich bin der Meinung, wir sollten den Bericht wirklich ernst nehmen. Alles, was darin steht, hat Hand und Fuß, gerade was auch den Zubau der Erneuerbaren, was aber auch die Frage der Versorgungssicherheit im Sinne von gesicherter Leistung betrifft, aber auch was die Frage der Bezahlbarkeit der Energie zukünftig betrifft.
Ja, und Sie haben ja schon mehrere Stichworte aufgegriffen, über die wir heute reden, auch was diese Backup, was Sie gesagt haben, Kraftwerke auch betrifft. Auch darüber müssen wir reden, für den Fall, dass entsprechend Wind oder Sonnenenergie in dem Maße nicht zur Verfügung steht. Herr Fischer, aus Ihrer Sicht, war für Sie klar, wenn jemand sich unabhängig mit der Energiewende beschäftigt, wie das der Bundesrechnungshof jetzt tut, dann kann das nur zu einem kritischen Ergebnis führen oder doch eher Überraschung bei Ihnen?
Ich muss zugeben, ich war tendenziell von der sehr kritischen Haltung auch etwas überrascht. Allerdings muss man auch zugestehen, man hatte hier eher den Blick etwas nach hinten gewagt. Das heißt, man hat gesehen, wo wir uns, glaube ich, auch alle einig sind, wenn es so in der Geschwindigkeit weitergeht, die wir bisher hatten, reicht das schlichtweg nicht aus. Deshalb würde ich die Kritik auch teilen. Und da, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass wir uns alle einig sind. Es muss schneller vorangehen, sonst kann der Plan, wie er bisher besteht, nicht klappen. Der Punkt ist natürlich, was sind jetzt realistische Annahmen, wie es weiter vorangeht. Und dort hat auch die Bundesnetzagentur die letzten Jahre durchaus gewissentlich gearbeitet, auch in der Gaskrise verschiedenste Szenarien angenommen, um zu gucken, wo geht es hin. Aber irgendwo muss man natürlich Annahmen treffen. Und welche Annahmen, der realistisch sind, auch beim Windausbau und ähnlichen Punkten, werden wir später bestimmt noch genauer besprechen.
Herr Herrmann, wenn man auf das Jahr 2023 schaut, dann hat die Bundesregierung ja zumindest ihre Erfolgsbotschaft verkündet und hat gesagt, ich glaube, es waren 56% der Stromerzeugung erfolge mittlerweile aus erneuerbaren Energien. Das klingt ja zunächst mal so, als ob die Energiewende durchaus auch erfolgreich unterwegs ist. Also wo sehen Sie die Erfolge?
Ich denke, es ist unstrittig, dass durch die Bemühungen auf der Bundesebene, aber auch in zahlreichen Bundesländern und auch vor Ort der Ausbau bei den erneuerbaren Energien gravierend und gut, deutlich besser als erwartet zum Teil voranging. Wenn ich gravierend sage, dann meine ich damit beispielsweise den PV-Ausbau, wo viele Menschen im
also
Land,
Photovoltaik.
Viele hunderttausend, genau, im Solar, Photovoltaikausbau, wo wir die Ziele um mehr als 50% im letzten Jahr übertroffen haben. Und ebenso sind die Genehmigungen im Bereich des Netzausbaus signifikant vorangekommen. Dort geht es voran, ist der Stau, der auch im Genehmigungsbereich gelegen hat, ein Stück weit abgearbeitet und auch das nimmt langsam Fahrt auf. Noch nicht ausreichend, aber die bisherigen Erfolge schon beim Zubau, beim Wind, wie gesagt, noch nicht ausreichend, bei der Photovoltaik, beim Solarstrom schon sehr gut, führte dazu, dass wir im letzten Jahr seit über 60 Jahren den geringsten Teil Kohlestrom im Netz hatten. Und das parallel zur Abschaltung der Atomkraftwerke und zu einer gegenüber dem Vorjahr 2022 eben nicht mehr zurückgegangenen Strommenge, sondern bei gleichbleibender Strommenge große Erfolge beim Aus für Atomstrom durch das Abschalten als auch bei der Kohle. Die Erneuerbaren haben das komplett abgelöst.
Herr Lenz, kann man sich darauf einigen, dass man sagt, okay, im Bereich von Photovoltaik, von Solarenergie, da sind wir ganz gut in Deutschland auf dem Weg oder würden Sie da auch schon ein Fragezeichen hintersetzen?
Also natürlich waren die Zahlen hier sehr, sehr stark, was den Zubau betrifft. Übrigens auch stark getrieben vom Ausbau im Süden der Republik, auch von Bayern. Ein Drittel des Zubaus findet in Bayern statt bei der Photovoltaik. Aber natürlich ist es auch hier so, dass wir den Netzausbau brauchen. Ansonsten wird es so sein, dass die Mittagsspitze, also der Strom, der gerade zur Mittagszeit produziert wird, immer mehr wird, dass die Netze in der Zeit überlastet sein werden, dass aber gleichzeitig nicht unbedingt damit ein systemischer Ansatz bezüglich der Versorgungssicherheit verbunden ist. Vielleicht noch ein Satz, gerade auch eingehend auf das, was der Herr Herrmann gesagt hat. Es ist natürlich so, dass der Anteil der Kohlestromanteil wurde reduziert, aber der hätte natürlich noch weiter reduziert werden können, wenn die drei Kernkraftwerke am Netz geblieben wären. Und okay. Auch beim CO2 ist es so, dass die Einsparung hier noch wesentlich höher ausfallen hätte können.
Da würde ich gerne was zu sagen, vielleicht.
Ja, Herr Herrmann, bitte.
Herr Lenz, dann gehört zur Wahrheit aber auch dazu, den Menschen in den Kohleregionen zu sagen, dass die Kohleverstromung sehr bald zu Ende gehen wird. Die CDU, gerade bei mir in Sachsen, aber auch in Brandenburg, suggeriert den Menschen immer noch, wir werden bis 38 mit der Kohleverstromung vorankommen. Wenn Sie dieses noch mehr unterstützen, wo ich sehr an Ihrer Seite bin, dann müssen wir den Menschen auch deutlich sagen, dass es marktgetrieben deutlich eher zu Ende geht und mit allen Konsequenzen auch den Wandel in den Regionen jetzt voranbringen, die Ersatzarbeitsplätze, die gut bezahlt sein müssen, ebenfalls bereitstellen. Ich bin sehr bei Ihnen, aber der Anteil Atomstrom hat das Kraut im letzten Jahr nicht fett gemacht. der Anteil Atomstrom lag noch von der Leistung nicht einmal bei 3 Gigawatt. Ins Verhältnis gesetzt zu ungefähr 60 bis 80 Gigawatt Bedarf in Deutschland wird das massiv überbetont und wir befassen uns viel zu viel damit als mit den wirklichen Herausforderungen der Energiewende.
Naja, das eine ist, da würde ich schon gerne widersprechen, das eine ist natürlich der geordnete Ausstieg aus der Kohlekraft, der ja entsprechend auch vorgesehen ist. Das andere ist aber, dass ja auch im letzten Winter nochmal Reservekraftwerke außer Kohle zugeschaltet werden mussten. Und dieser Anteil hätte wesentlich geringer ausfallen können, genauso wie der CO2-Minderungseffekt durch die Kernkraft zwischen 20 und 30 Millionen Tonnen im Jahr liegen würde, was dreimal so viel ist, wie am Ende das Heizungsgesetz bringt. Jetzt ist die Kernkraft sicher nicht die einzige Lösung und nicht mit einem Schnipp wären damit alle Probleme gelöst, aber in der jetzigen Lage darauf zu verzichten, halte ich ihm auch für falsch.
Ich glaube, diese unterschiedlichen Punkte sind ja auch schon in der Debatte rund um den Ausstieg aus der Atomenergie auch deutlich geworden. Herr Fischer, vielleicht auch nochmal die Frage an Sie. 2023, jetzt 2024, wo stehen wir denn, was die Energiewende betrifft?
Ja, ich glaube, wir hatten gerade zwei Punkte, die ich jetzt mal separiert betrachten würde. Einerseits der Punkt, wie geht es weiter mit dem Ausbau, also mit den Erneuerbaren, und der andere Punkt, wie sah es denn aus in der Stromversorgung im letzten Jahr? Was den Ausbau der Erneuerbaren betrifft, stimmt es, dass gerade bei der Photovoltaik wir deutlich über die Ziele hinausgeschossen sind, was sehr positiv war. Ich hoffe jetzt ein bisschen, dass es nicht nur ein kurzfristiger Effekt auch deswegen war, weil die letzten Jahre eben die fossilen Energiepreise stiegen und die Leute vielleicht merkten, eine PV-Anlage auf dem Dach bringt mir was, sondern dass sich das langfristig weiterzieht. Und bei der Windenergie ist es so, dort waren wir noch unter den Zielen. Ich würde auch so weit gehen, dass ich davon ausgehe, dass wir das dieses Jahr gesetzte Ziel auch nicht unbedingt erreichen und es nächstes Jahr noch knapp werden würde. Allerdings stimmt es auch hier, dass es insofern besser wurde, auch was die Genehmigungen betrifft, weil zwar haben wir nur ungefähr 3,5 Gigawatt zugebaut und wollten eigentlich 5. Allerdings ist es bei den Genehmigungen so, dass die sich fast verdoppelt haben von einem aufs andere Jahr und wir bei mittlerweile 7,5 Gigawatt neu genehmigten Anlagen sind. Das heißt, es geht schneller voran, nur da sind wir wieder bei der Kritik des Bundesrechnungshofes. Die bisherige Geschwindigkeit reicht nicht aus. Wenn die Geschwindigkeit weiter anzieht, sieht das deutlich besser aus. Der andere Punkt ist dann, wie war die Stromversorgung im vergangenen Jahr? Und dort stimmt es, wir haben die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet, haben trotzdem weniger Kohle verbraucht, was insofern auch, ich sag mal, einfacher war, weil wir in 2022 deutlich mehr brauchten, weil das Gas teuer war, weil wir auch Strom mehr nach Frankreich exportieren mussten, wo es Probleme mit den dortigen Kernkraftwerken gab. Aber es stimmt, die Kohleverstromung ist runtergegangen, die Erneuerbaren sind hochgegangen und bei der Kernkraft ist es so der Fall. Es stimmt natürlich, wenn wir die weiter betreiben, dann hätten wir einen gewissen Anteil im Stromnetz, der an der Strombörse zumindest als relativ günstig gilt und in der direkten Erzeugung CO2-frei ist. Allerdings ist es wirklich eine sehr überschaubare Größe, die letzten ungefähr 4 Gigawatt, die wir da noch hatten. Von daher ist der Einfluss dort relativ gering.
Nun müssen wir auch, Herr Fischer, über Importe reden, denn wir haben ja im letzten Jahr deutlich importieren müssen. Kritiker sagen natürlich vom Atomstrom, der dann vielleicht aus Belgien oder Frankreich auch dann zu uns gekommen ist. Das heißt, wir wären nicht in der Lage gewesen, auch wenn es natürlich ein europäischer Markt ist, der Strommarkt, aber wir in Deutschland wären nicht in der Lage gewesen, uns selber zu versorgen?
Das stimmt nicht. Also wir haben ausreichenden Kapazitäten, auch bisher noch fossile natürlich, Gas und Kohle, um uns selber zu versorgen. Es ist schlichtweg ein Zeichen von einem funktionierenden europäischen Markt. Wir haben schlichtweg das gekauft, was zu dem Zeitpunkt am günstigsten war. Wenn wir vor allen Dingen, ich sage mal, die Nettoimporte dann betrachten, dann heißt das, wir haben vor allen Dingen aus den skandinavischen Ländern, aus Dänemark, als auch auf Norwegen, gerade grünen Strom gekauft. Ja. Wenn wir auch insgesamt die Importe angucken, haben wir natürlich auch Atomstrom aus Belgien, noch etwas weniger, aber vor allen Dingen aus Frankreich, weil dort gibt es viel Austausch. Wir importieren etwa so viel Strom aus Frankreich, wie wir dorthin wiederum exportieren. Aber insgesamt die Menge, die zusätzlich quasi noch oben drauf kam, kommt dann größtenteils auch aus den skandinavischen Ländern. Und da sprechen wir von größtenteils grüner Energie. Das heißt, die haben wir auch nicht gekauft, weil sie, sag ich mal, so sauber ist, sondern sie ist schlichtweg auch günstiger. Und deswegen haben wir sie gekauft und nicht die eigenen Kraftwerke angeschmissen. Und insofern ist der Stromimport oder der Stromaustausch mit den Nachbarländern einerseits gut für den CO2-Abdruck, weil der eben in diesen Ländern besser ist oder überhaupt von der importierten Kilowattstunde besser als in Deutschland, aber auch gut fürs Portemonnaie und schlicht ein Zeichen für einen funktionierenden Markt.
Das stimmt natürlich, aber wenn ich da einhaken darf, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist ungefähr der Anteil Kernkraftstrom aus Frankreich, Belgien importiert worden, auch aus Tschechien, der vorher eigens selber produziert wurde. Und insofern hat sich natürlich da schon was verschoben, was sich auch an einem an einem Nettoimportbedarf wiedergespiegelt hat. Unabhängig davon ist ja keine Frage, dass wir einen europäischen Markt brauchen und dass der alle zugutekommt.
Also da haben wir, denke ich, eine große Übereinkunft, dass uns die Stärke der europäischen Vernetzung, des gemeinsamen europäischen Strommarktes von vielen Regionen in der Welt übrigens unterscheidet. Herr Lenz, wir waren gemeinsam in einem Land letztens, wo das nicht so ist, und wir wissen, was das bedeutet in Regionen, anderen Regionen, wenn wir keine Vernetzung haben. Und lassen Sie mich bitte aber noch einen Punkt deutlich machen. Das Festhalten an der Atomenergie hat in den letzten Jahren, in den letzten mehr als 10 Jahren deutlich dazu geführt, dass man auch Erneuerbare ausgebremst hat. Und es ist nicht unbedingt ein reines ideologisches Ausbremsen gewesen, sondern hat auch handfeste wirtschaftliche Gründe. Wenn Sie heute nach Finnland schauen, wo seit mittlerweile 6 Wochen und demnächst am 28. April wird das erst beendet sein, die Wartung des nagelneuen Atomkraftwerks Olkiluoto läuft. Fast 8 Wochen Wartungsdauer, dann ist das Land momentan wirklich abhängig von Nachbarn Schweden. Auch dort ist genug an Energie über die europäische Vernetzung lieferbar. Aber unflexible und in großen Kraftwerken lieferbare Energie macht uns wirklich abhängiger und anfälliger als die Vielzahl der vielen erneuerbaren und flexiblen Gaskraftwerke, die perspektivisch auch auf grünen Wasserstoff umzustellen sind. Und ein zweiter Blick nach Süden. Wenn Sie nach Norditalien schauen, da haben Sie in der Industrieregion dauerhaft zurzeit die höchsten Marktpreise europaweit, fast zu jeder Stunde. Woran liegt das? Italien, Norditalien ist irgendwann ausgestiegen aus der Atomkraft, richtig, hat sich aber massiv verlassen auf Atomstrom aus Frankreich und aus der Schweiz, was wir nicht tun, weil wir bauen Erneuerbare zu. Und sie haben dazu ergänzend Gaskraftwerke. Bei teuren Gaskraftwerken und eben nicht mehr gesicherter Lieferung des Atomstroms in diesen einst erwarteten Mengen führt das zu massiven Problemen auf dem italienischen, norditalienischen und auch im ganzen Land existierenden Strommarkt.
Ja, Sie haben damit ja eigentlich bestätigt, dass eine gewisse gesicherte Leistung auch aus der Kernkraft dazu beiträgt, die Kosten zu reduzieren.
Wenn man keine
Erneuerbaren zubaut, dann ja. Das machen wir ja auch.
Wir machen das.
Aber wie gesagt, die Frage der gesicherten Leistung stellt sich auch unabhängig von der Frage des Ausbaus der Erneuerbaren.
Das definitiv.
Herr Fischer, wenn wir nochmal auf diese Kritik auch nochmal zu sprechen kommen des Bundesrechnungshofes. Ich fasse das jetzt mal mit meinen Worten zusammen. Energiewende ist nicht auf Kurs. Die sichere Versorgung mit Strom in Deutschland ist gefährdet, wenn man jetzt auf die nächsten Jahre auch schaut. Wir hinken eigentlich in alledem, was wir uns vorgenommen haben, bis hin zum Netzausbau. Wir hinken deutlich hinterher. Und die Bundesregierung, Bundeswirtschaftsministerium gehen von einem Best-Case-Fall aus, vom besten Fall aus, der letztlich unrealistisch ist, der so nicht eintreten wird. Würden Sie diese Kritik so unterschreiben?
Für mich geht sie zumindest ein Stück zu weit in dem Sinne. Natürlich stimmt es, dass wir noch nicht genau wissen, können wir diese Geschwindigkeit wirklich erreichen, die wir uns vorgenommen haben, weil daran liegt es im Endeffekt. Wenn wir uns andererseits angucken, wie sieht es jetzt um die Versorgungssicherheit aus, da können wir uns die Kapazitäten angucken, die wir haben. Das reicht vollkommen aus, die momentan noch zur Verfügung stehen. Und wenn wir uns auch auf Zahlen anschauen, die vergleichen, wie viel durchschnittliche Minuten muss denn ein Verbraucher in verschiedenen Ländern auf Strom verzichten quasi, da steht Deutschland sehr gut da. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht es in der Zukunft aus, wenn wir mehr volatile, schwankende Einspeisung von Sonne und Wind haben? Haben wir erstens genug davon und zweitens können wir das entsprechend ausgleichen?
Hinzu kommt ja auch noch, Herr Fischer, dass der Strombedarf zumindest berechnet steigen wird bis 2030 rund 33%. Also rund ein Drittel nochmal auch zunehmen wird. Das sind die Zahlen, ich meine, die auch der Bundesrechnungshof auch aufgegriffen hat mit Blick auf eine Stellungnahme der Bundesregierung. Das heißt also, das wird ja auch noch als Herausforderung auch nochmal hinzukommen, oder?
Das ist vollkommen richtig. Wenn man sich verschiedene Szenarien anguckt, die auch die Transformation modellieren über die Jahre bis zur Klimaneutralität 2045, hat man im Durchschnitt von verschiedenen Szenarien ungefähr einen Zuwachs des Strombedarfs bis 2030 von 20-25% in die Richtung. Wenn wir Richtung 2045 schauen, könnten es sogar 80-90% sein. Der Punkt ist allerdings hier, wenn ich jetzt den höheren Strombedarf annehme, allerdings nicht den Ausbau der Erneuerbaren, dann würde ich ja quasi das Gelingen der Energiewende auf der Nachfrageseite annehmen, aber das Versagen der Energiewende auf der Angebotsseite. Das ist dann auch wieder eine Frage, das wären wieder verschiedene Szenarien. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, die Windräder werden nicht gebaut, aber die Wärmepumpen werden gekauft, wäre das auch wieder ein besonderes Szenario, sondern es muss natürlich auf beiden Seiten klappen. Aber wie stark dieser Strombedarf steigt, hängt dann auch wieder davon ab, wie schnell die Industrie auf Elektrifizierung umsteigt, wie schnell die Bürger auf auf Elektroautos oder Wärmepumpen umstellen und ähnliches.
Ja, ich gebe das, Hermann, auch mal an Sie weiter. Strombedarf wird steigen in den kommenden Jahren und zwar sehr, sehr deutlich, ob 25 oder 30%. Kann das wirklich mit dieser Energiewende und mit den zugebauten Leistungen, kann das tatsächlich funktionieren?
Das kann funktionieren, zumal auf der anderen Seite massiv der Bedarf an fossilen Energien von Gas und auch von Öl zurückgeht. Wir haben beispielsweise in meiner Heimatstadt in Chemnitz ein Kraftwerk stehen, das jetzt als Gasmotorenkraftwerk betrieben wird. Bis zum Jahresanfang liefen doch die Kohleblöcke. Die liefen mit einem Jahresnutzungsgrad von knapp über 50% mit Braunkohle, muss man sich vorstellen. Klimaschutz ist essentiell, ist das Ziel. Wir mussten davon weg. Niemand kommt auf die Idee, dieses auch wieder zu ersetzen. Der Braunkohleausstieg war folgerichtig und wird auch von niemandem, auch bei uns zu Hause, in Frage gestellt. Die Gasmotoren allerdings jetzt sind flexibel und können flexibel dazu Energie liefern zu den Zeitpunkten, wo es benötigt wird. Können sehr schnell zu- und abschalten, wie das bei Gas, wie es auch bei Benzinmotoren möglich, nun mal möglich ist. Diese Bedingung, dass ich flexibel auf wegbleibende Sonne, auf sich ändernde Bedarfe reagieren kann, diese flexible Erzeugung ist die eine Seite. Und die andere Seite ist in der Tat der Zubau von Verbrauchern, elektrischen Verbrauchern, die gegenüber Verbrauchern von fossilen Energien, sowohl in der Mobilität als auch beim Heizen, deutlich, deutlich effizienter sind. Zum Teil mit Faktoren von 2 bis 3 bei Wärmepumpen gegenüber einer Gas- oder einer wasserstoffbetriebenen Heizung beispielsweise, wenn es die künftig mal geben sollte irgendwann, um den Faktor 5 bis 6 effizienter sind. Das bedeutet natürlich auch, dass eben der Bedarf nicht explodiert, sich nicht verdoppelt bis 2030, sondern lediglich um 20 bis 25% ansteigt.
Wir werden nach den Nachrichten weiter reden, natürlich auch über den steigenden Bedarf an Strom in Deutschland in den kommenden Jahren. Energiewende, wie steht es um die Versorgungssicherheit in Deutschland? Unser Thema. Und Sie können anrufen, kostenfrei unter 00800 4464 4464, um uns Ihre Meinung, Ihre Fragen zu schildern. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Wie steht es um die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Blick auf die Energiewende und auch den Strom? Hintergrund ist ein Sonderbericht des Bundesrechnungshofes vom März, der deutliche Kritik geübt hat, der Ausbau der erneuerbaren Energien ergehe zu langsam, die Energiewende sei nicht auf Kurs. Darüber reden wir weiter mit folgenden Gästen, mit Dr. Andreas Lenz, er ist CSU-Bundestagsabgeordneter, fachpolitischer Sprecher für Energie und Nachhaltigkeit der CSU-Landesgruppe und er ist Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Bernhard Herrmann, Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls Bundestagsabgeordneter und er ist auch Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und Andreas Fischer, Ökonom für Energie und Klimapolitik beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Nun gibt es mehrere Anfragen. Vielleicht können wir, Herr Fischer, mit einer schon anfangen. Ein Hörer hat zum Beispiel geschrieben und sagt, die Warnung des Bundesrechnungshofes, die sei voll berechtigt. Wir werden die Energiewende niemals, er schreibt, bis 2050 schaffen. Und er sagt dann, was ihn verwundert hat, ist, dass die Netzagentur dem so deutlich widersprochen hat, diesem Bericht, weil sie doch eigentlich genau wissen müsse, wie es um die Energiewende bestellt ist. Hat Sie das auch überrascht, dass die Bundesnetzagentur so deutlich dem Bericht des Bundesrechnungshofes widersprochen hat?
Das ist die Frage. Vielleicht kam es auch dass die Bundesnetzagentur vielleicht auch sehr überrascht war über die Deutlichkeit vor allen Dingen der Kritik. Der Punkt ist, wie wir eben schon besprochen haben, mit Blick auf die Geschwindigkeit der Vergangenheit ist die Kritik durchaus verständlich. Allerdings ist es schon ein relativ pessimistischer Blick, wenn man sagt, wir schaffen es nicht, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ob wir sie so ausreichend erhöhen, dass wir wirklich alle gesetzten Ziele erreichen können, da wird noch sehr viel Arbeit benötigt, um das wirklich schaffen zu können. Und das wird noch abzusehen sein.
Hier ist auch noch eine Frage aufgetaucht, Herr Fischer, ich weiß nicht, ob Sie die beantworten können, zum Thema Energiebedarf aus dem Ausland. Also wie viel Energie mussten wir dazu kaufen und hat das in irgendeiner Form Auswirkungen auch auf den Preis auch gehabt? Also dass wir deutlich mehr auch für Strom bezahlt haben.
Insofern ist es eigentlich das Gegenteil. Also wenn wir uns angucken, was wurde quasi netto, also wenn wir abgleichen, was wir an Importen und Exporten letztes Jahr hatten, waren es ungefähr, müssten es im letzten Jahr ungefähr 15 Terawattstunden gewesen sein, die dann noch dazu kamen aus dem Ausland. Und die Länder, wie gesagt, wo wir quasi mehr, deutlich mehr importiert haben als exportiert haben. Da gucken wir eher in den Norden, also in die skandinavischen Länder. Und insgesamt ist es so, wenn wir in diese Länder schauen, aus denen wir deutlich mehr importiert haben und uns da die durchschnittlichen Strompreise angucken im Vergleich zu unseren, können wir sagen, die waren schlichtweg günstiger. Das heißt, wenn wir mehr importieren, waren das in der Regel Marktmechanismen. Das heißt, wir haben gekauft, weil es eben günstiger war. Wenn es andersrum wäre, würden wir entsprechend exportieren. Von daher ist es in dem Sinne ein Ausdruck von einem lebendigen Markt und einem funktionierenden Markt.
Ein Stichwort, das auch noch genannt wird mit Blick auf die Atomkraftwerke, ist der Hinweis, Herr Lenz, dass wenn man das jetzt neu entscheiden würde, würde sagen, na gut, wir brauchen Atomkraft, dass das mindestens 15 bis 20 Jahre dauern würde, um überhaupt neue Atomkraftwerke auch ans Netz zu bringen. Ist dem so? Hätte das so einen langen Vorlauf?
Das ist bei neuen Kraftwerken auf jeden Fall so, aber es geht ja in erster Linie um die drei bestehenden Kraftwerke, die man am Netz hätte lassen können, wie das ja auch andere Länder nach ähnlichen Entscheidungen so und in einer ähnlichen Lage so gemacht haben. Und da hätte es im Sinne der Versorgungssicherheit auf jeden Fall was gebracht und da hätte es auch was gebracht, wenn es um das Defizit geht, das Herr Fischer ja gerade angesprochen hat, diese 12 bis 15 Terawattstunden, die Deutschland letztes Jahr netto importiert hat.
Aber aus der CSU kommt jetzt nicht die Forderung zu sagen, lasst uns doch schauen, ob wir die noch vorhanden sind, die Atomkraftwerke nicht mehr in Betrieb, ob wir die nicht doch nochmal hochfahren können. Diese Forderung kommt nicht. Oder würden Sie diese Forderung schon erheben, auch heute noch erheben?
Naja, ich bin der Meinung, dass man alles prüfen muss, alle Optionen. Und sollte es möglich sein, die im letzten Jahr stillgelegten Kraftwerke wieder hochzufahren, dann ist es sicher eine Option. Es ist ja leider so, dass entsprechend viel zu früh schon darüber entschieden wurde, die Kraftwerke vom Netz zu nehmen, die bestehenden Kraftwerke vom Netz zu nehmen, die auch sicher weiter Strom produzieren würden. Und insofern ist das der eine Punkt. Das zweite ist aber auch, dass wir schon auch die internationalen Entwicklungen sehen müssen. Und wenn sich international Kernkraftallianzen bilden, vor allem in den Industrieländern, vor allem auch in den skandinavischen Ländern, natürlich Frankreich, Polen, Tschechien, viele Finnland, Schweden, Niederlande, Belgien, viele Länder schließen sich zusammen. Und insofern bin ich der Meinung, dass wir gerade, was die Entwicklung neuer Kernkraftwerke betrifft, was auch die Frage von Kernfusion betrifft, sehr offen sein müssen, auch in Forschung und Entwicklung investieren müssen. Aber es ist natürlich klar, unmittelbar hätte der Weiterbetrieb was gebracht. Alles, was den Bau neuer Reaktoren betrifft, hat eine Vorlaufzeit, die der Hörer entsprechend auch richtig genannt hat.
Die uns heute in der Situation überhaupt nicht weiterhelfen kann. Das sagen im Übrigen auch die Industrievertreter, das sagen die Industrie- und Handelskammern beispielsweise ganz klar in Sachsen, mit denen wir gestern gerade wieder zusammengesessen haben und wo die jetzigen Probleme der Energieversorgung thematisiert werden und Atomkraft wirklich kein Thema ist. Lassen Sie mich betonen, Energiewirtschaft ist eine langfristige Angelegenheit. Da braucht es Verlässlichkeit. Und wenn man 2011 entschieden hat, aus der Atomenergie rauszugehen, leider versäumt hat, was dazu zu bauen, dann ist es auch ein klares Zeichen an alle anderen gewesen, auch an alle anderen, die investieren, dass sie sich darauf verlassen können, dass die Marktbedingungen so sind, dass sie ihre Kraftwerke auch zum Einsatz bringen können und sinnvoll zum Einsatz bringen können. Und das muss man auch berücksichtigen, neben dem Fakt, dass sich die Betreiber aller drei Kraftwerke klar ausgesprochen haben, dass sie nicht weitermachen wollen, beziehungsweise dass sich ordentlich bezahlen lassen würden. Und das, denke ich, kann doch nicht der Weg sein, zum Alten zurückzugehen.
Herr Herrmann, runter mit dem Impuls. Wie gesagt, beim Bau neuer Kernkraftwerke, da würde es dauern. Aber wie gesagt, andere Länder hatten die Kraft, Beschlüsse aus der Vergangenheit zu revidieren. Und wie gesagt, es hat auch einen energiewirtschaftlichen Nutzen dort gebracht. Und
Welche Neubauten sind beispielsweise wirklich
es die über Jahrzehnte dauernd bezahlbar mit Strombetrag? Es geht doch jetzt erstmal um den Weiterbetrieb vielleicht, und die Offenheit.
Das habe ich deutlich gemacht.
Da gibt es kein Interesse auf internationaler Ebene
stattfindet. Da gibt es bei den Betreibern kein Interesse, ist deutlich gesagt worden.
Vielleicht kann man unter den jetzigen Rahmenbedingungen vor einem Jahr.
Sie wollen die subventionieren, Herr Lenz?
Vor einem Jahr hat Preußen Elektra noch was anderes gesagt.
Sie wollen die subventionieren?
Im besten Fall auch selber.
Sie haben gesagt, dass Sie das sich bezahlen lassen würden.
Ich denke, wir lassen die unterschiedlichen Standpunkte an der Stelle mal stehen. Herr Fischer, ganz kurz, weil unsere Hörerin wartet schon einen ganzen Moment in der Leitung.
Dann nur ganz kurz zu zwei Punkten. Wir hatten eben einmal den Punkt, was hätten denn wirklich unsere Atomkraftwerke, die noch bestanden, zumindest im vorletzten Jahr gebracht. Da ist es natürlich etwas einfach zu sehen, dass die quasi die Menge erzeugt werden können, die wir importiert haben. Weil es kommt natürlich immer darauf an, wann, zu welchem Zeitpunkt wird Strom gebraucht, wo wird Strom gebraucht und wie viel kostet er gerade. Deshalb einen gewissen Anteil oder einen gewissen Beitrag hätten sie bringen können. Allerdings kann man das nicht so aufeinander legen. Der andere Punkt ist, der eben fehlt, dass Länder um uns rum oder auch international sehr auf die Kernkraft setzen. Da bin ich, um ehrlich zu sein, noch etwas gespannt, wo das Ganze hingeht. Weil was wir viel hören, sind Ankündigungen.
Genau.
Und Pläne, allerdings sehen wir beispielsweise in Amerika wurden gerade die Pläne zum Bau neuer kleiner Reaktoren in einem Projekt abgesagt. Ja. Wir sehen insgesamt, dass weltweit in den letzten 30 Jahren der Anteil der Stromerzeugung von Kernkraftwerken von 17-18% auf mittlerweile unter 10% gesunken ist. Das heißt, wir sehen bisher
Produktion mehr. Weil die Produktion insgesamt steigt, das wissen Sie doch auch.
Insgesamt ja, aber wir haben mehr die Rückgänge oder auch teilweise Abschaltung oder was wir oft haben, dass schlichtweg Reaktoren verlängert werden, länger als es ursprünglich geplant war. Wir haben bisher noch nicht wirklich viel Zubau. Da ist die Frage, ob da die Kurve nochmal richtig annimmt oder nicht.
Nun gibt es mehrere Hörerinnen und Hörer, die sich geäußert haben zum Thema, können wir Energie einsparen? Wir haben mal eben darüber gesprochen, dass der Strombedarf deutlich auch steigen wird. Renate Brodowski aus Berlin ist am Telefon. Ich grüße Sie, Frau Brodowski. Hallo.
Hallo.
Ich glaube, Sie haben eine Mail geschrieben und wollen auch in diese Richtung argumentieren. Bitte.
Genau, also ich kann das nicht so ganz verstehen, dass man so viel über dieses Hin- und Herschieben, wie ich es mal nennen will, von verschiedenen Stromproduktionen spricht und gar nicht darüber, meiner Meinung nach, dass man tatsächlich auch darüber sprechen muss, wo man was einspart, weil es geht ja am Ende darum, dass wir nicht in einer Welt leben wollen, in der es nur noch trocken und heiß ist oder eben Regenfälle runterkommen. Ich finde, dass sehr viel oder sehr wenig getan wird dafür, den Konsum zu verändern. Also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, dass man ein Bett kauft, man will ein Bett kaufen, dann wird einem suggeriert, ach, man kauft alle 2-3 Jahre ein neues Bett. Und wo das dann herkommt, dass es irgendwo aus China kommen muss, wo ein Containerschiff leer nach China fährt, um dann voll wieder nach Rotterdam zu fahren dafür einfach sehr viel Energie verschwendet wird, meiner Meinung nach. Und überhaupt Klamotten kaufen ohne Ende, alles ist billig, alles fliegt einem zu. Also das kann irgendwie, denke ich, nicht dazu beitragen, dass die Welt irgendwie weniger Strom verbraucht.
Frau Brodowski, wir haben ja hier einen Vertreter vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Unsere Wirtschaft ist darauf ausgelegt, dass wir, dass wir konsumieren. Was sagen Sie? Müssen wir deutlich weniger konsumieren, vielleicht Dinge auch kaufen, die repariert werden können, die lange halten, um auch den Strombedarf, den Energiebedarf deutlich zu senken in Deutschland?
Also fragen Sie mich?
Ich frage oder Herrn Fischer, vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Das heißt also, natürlich müssen wir gewisse Sachen anpassen. Das heißt auch, wir müssen die Technologien anpassen, vielleicht auch, wie wir mit gewissen Dingen umgehen. Aber wenn ich jetzt mal den Energiebedarf an sich betrachte, dann haben wir Entwicklungen, die sich abzeichnen, wenn wir die Energiewende so wie geplant umsetzen, dass der sogenannte Primärenergiebedarf zurückgehen wird. Das hat schlichtweg.
Primärenergiebedarf heißt?
Genau, der Punkt heißt, der Primärenergiebedarf ist das, was Energie in das System quasi in dem Sinne, in dem Beispiel Deutschland reinkommt. Das heißt Öl, Gas, Kohle, was auch immer. Dass das sinkt, das hat zwei Gründe. Einerseits, wenn wir Erneuerbare nehmen und Strom direkt nutzen, ist das quasi viel effizienter. Wir haben nicht diese Verluste, die wir bei den ganzen Umwandlungen haben, aber auch, weil Maschinen und Ähnliches effizienter gemacht werden. Das heißt, Szenarien sehen jetzt vor, dass das durchaus zurückgeht, aber wie wir eben schon besprochen haben, der Strombedarf geht hoch. Der andere Punkt ist, wo wir deutlich effizienter sein können und dauerhaft sollten, wenn wir diese Energiewende umsetzen wollen und zukünftig auch weniger Energie benötigen wollen, ist, dass wir mehr auf Kreislaufwirtschaft setzen, das heißt auch in verschiedenen Prozessen, dass wir mehr Sekundärrohstoffe nutzen, dass wir auch in verschiedenen Produktionsschritten und Verbrauchsschritten und Ähnlichem vorsortieren, wie kann man denn gewisse oder ausreichende Mengen und Qualitäten von Sekundärrohstoffen wieder gewinnen, dass man eben verschiedene Stoffe, die auch teilweise sehr energieintensiv sind, eben auf Grundlage dieser Sekundärrohstoffe erzeugen kann. Da braucht man erstens weniger Primärrohstoffe und wir brauchen auch weniger Energie. Mir wurde häufiger gesagt, beispielsweise beim Aluminium ist es der Fall, wenn ich Sekundäraluminium, das heißt aus Schrott das Ganze produziere, brauche ich nur etwa 5% oder gut 5% der Energie oder etwas mehr, als wenn ich das Ganze neu herstelle.
Also ein Plädoyer für Kreislaufwirtschaft. Herr Herrmann.
Ja, wenn ich noch ergänzen darf, Frau Brodowski, da sprechen Sie uns aus dem Herzen. Wir haben als Grüne über die europäische Ebene auch in den Ländern das Recht auf Reparatur teilweise unterstützt mit entsprechenden kleinen Förderprogrammen, die auch dem Mittelstand vor Ort helfen, ein Recht auf Reparatur und eine Unterstützung dieser Reparatur vor Ort auf den Weg gebracht. Das wirkt, ist in Sachsen beispielsweise ganz stark nachgefragt, elektrische Geräte eben nicht wegzuwerfen, sondern reparieren zu lassen, was sonst oftmals fast ja genauso viel kostet wie ein neues Gerät. Da sind völlige Fehlanreize da. Und das andere, was ich sehen möchte, ist, wenn wir über Recycling reden, wir haben dort bei den Verhandlungen im letzten Jahr leider zum Wärmeplanungsgesetz den Abfall als energetische Basis gesehen und viel zu wenig als das, was es in der Tat ist, als Ressource, die wir dringend aus Kreislaufwirtschaftsgründen, aus Klimaschutzgründen wieder im Kreislauf halten müssen und eben nicht verbrennen dürfen. Da sind Fehlanreize dabei, die uns in Sackgassen führen. Aber auch wenn wir beim Thema Energie nochmal bleiben, wir haben eine deutlich geringere Förderung für das Dämmen von Gebäuden als für die Umrüstung auf andere Heizungssysteme. Das sind Dinge, die anders zu justieren werden, die auch in der Verantwortung in dem Falle beim Bundesbauministerium im Wesentlichen liegen und die unsere Unterstützung von uns Grünen hätten, weil wir müssen zunächst weniger verbrauchen. Wir müssen dann effizienter mit Energie umgehen und weniger verbrauchen bedeutet aber Suffizienz, also auch anders mit Energie umzugehen. Die Bürgerinnen und Bürger haben durch die hohen Preise der letzten 2 Jahre teilweise gerade beim Heizen ihr Verbrauchsverhalten schon umgestellt und es ist nicht schlecht zu beobachten, dass das auch nachhaltig anhält, auch wo die Preise jetzt wieder runtergehen, durchaus noch diese Einspareffekte zu beobachten sind. Aber wir haben als Politik die Aufgabe, den Rahmen richtig zu setzen dafür.
Frau Bodowski, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf nach Berlin. Am Telefon ist Milan Nitschke. Herr Nitschke, ich grüße Sie. Herr Nitschke?
Ja.
Ah, da sind Sie. Guten Tag. Okay, hallo, ich grüße Sie. Geschäftsführer der SL Natur Energie GmbH und Sie sind gleichzeitig auch Vizepräsident des Bundesverbandes Windenergie. Wenn wir vielleicht mal bei Ihrer Rolle als Geschäftsführer auch bleiben, der SL Natur Energie GmbH. Erzählen Sie, wie produzieren Sie Strom? Setzen Sie sehr stark auf Windenergie? Setzen Sie sehr stark auch auf Photovoltaik?
Wir haben uns sehr stark auf Windenergie spezialisiert. Wir machen das im Bundesland Nordrhein-Westfalen, immer in räumlicher Nähe. Das ist wichtig, damit man auch tatsächlich einen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort hat. Für Windenergie ist ganz entscheidend, dass die Akzeptanz vor Ort stimmt, dass man auch Angebote zur Beteiligung macht, auch zur Mitbestimmung macht. Das alles machen wir in diesem Bereich und sind gerade dabei, für die nächsten 2-3 Jahre so gut 100 weitere Windenergieanlagen von der modernsten Bauart zu bauen, zu errichten und anschließend zu betreiben.
Nun haben wir gehört, Herr Nitschke, dass es bei der Photovoltaik ziemlich gut läuft, sage ich jetzt mal als Laie. Aber wenn wir auf die Windenergie schauen, da gibt es durchaus auch entsprechend, was den Ausbau auch der Windenergie betrifft, auch einen Nachholbedarf. Wie erleben Sie die Situation? Gibt es mittlerweile ein Stück Aufbruch oder ist doch eher noch die Skepsis mit langen Genehmigungsverfahren und so weiter, überwiegt die?
Also es gibt natürlich weiterhin lange Genehmigungsverfahren. Es gibt unendlich viele Hürden, die man überspringen muss. Aber trotzdem gibt es auch einen Aufbruch, weil nicht nur die Politik das offensichtlich inzwischen verstanden hat. Und ich glaube, das geht durch fast alle Parteien, jedenfalls alle demokratischen Parteien, dass wir die Windenergie, die erneuerbaren Energien brauchen. So richtig der Hebel umgelegt wurde, nachdem begriffen worden ist, dass wir uns auch nicht mit russischem Gas weiter die Energiebereitstellung sichern können, dass das auch viel, viel, viel zu teuer wäre und dass die Abhängigkeit tatsächlich Folgen haben kann. Spätestens dann ist in fast allen Gemeinden, mit denen wir beispielsweise konkret zu tun haben, der Groschen gefallen und man hat umgestellt von wir verhindern Windenergie so weit wie möglich, lass das doch lieber beim Nachbarn machen, hinzu, wir wollen die Windenergie gezielt ansiedeln, wir brauchen eine verlässliche, bezahlbare Energieversorgung direkt vor Ort. Und seitdem funktioniert richtig wieder was.
Nun kennen Sie sicherlich ja auch den Bericht auch der Bundesrechnungshofes. Wie ist Ihre Einschätzung? Dort wird ja auch durchaus auch mit einem großen Fragezeichen in Richtung Windenergie geschaut. Liegen wir in Deutschland deutlich hinter dem Plan?
Ja, natürlich liegen wir hinter dem Plan. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass die aktuelle Bundesregierung hier ganz viel verschlafen würde, sondern die versucht ja gerade mal so viel, dass von allen Seiten sich immer wieder der Widerstand regt. Oh Gott, geht das nicht zu schnell? Überfordert das nicht das Land? Also das, was bei aller Kritik, die man an anderer Stelle vielleicht äußern kann, die Ampelkoalition in Sachen Ausbau erneuerbarer Energien im Strombereich geschafft hat, das hat tatsächlich alle Erwartungen übertroffen. Da sind wirklich Blockaden gelöst worden mit den klaren Zielvorgaben, wie viel Fläche zur Verfügung gestellt werden soll und muss für den Ausbau der Windenergie, sind die Hausaufgaben im Prinzip gemacht. Jetzt muss nur noch vor Ort umgesetzt werden. Wenn dann der Bundesrechnungshof kommt und sagt, oh Gott, das ist alles viel zu langsam, vielleicht klappt das ja gar nicht. Also dann wird schon stark ignoriert, dass die Politik davor über 10 Jahre auf der Bremse gestanden hat. Und da muss wirklich einiges aufgeholt werden. Und eins muss man halt auch sagen, die Bürokratie verändert sich eben nicht so schnell zum Guten. Und überall sitzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltung, die jetzt erstmal das Gefühl bekommen müssen, das muss ihnen auch klar vermittelt werden, sie dürfen entscheiden, nicht nur vertagen. Sie dürfen entscheiden, sie müssen entscheiden und sie müssen ermöglichen, damit das klappt.
Ich würde gerne Herrn Lenz noch als CSU-Bundestagsabgeordneten mit auch ins Boot nehmen. Herr Lenz, es wird ja, wenn über Defizite bei der Windenergie gesprochen wird, dann wird sehr, sehr schnell auch Richtung Bayern geschaut. Sie haben gesagt, Photovoltaik, da sind wir vorne mit dabei. Wie steht es denn bei der Windenergie? Immer noch deutlich auf der Bremse stehen?
Nein, überhaupt nicht. Aber wenn man sich die Gegebenheiten anschaut, dann ist es so, dass einfach im Süden weniger zugebaut wird an Windkraft. Wir wollen mehr. Wir weisen entsprechend auch Vorranggebiete aus. In Bayern werden Windkümmerer, sogenannte, initiiert, wo einfach die Akzeptanz auch gefördert wird, was ja auch ein wichtiger Punkt sein wird. Das ist das eine. Das zweite ist, was Sie hier angesprochen haben, Bayern ist führend beim Ausbau der Photovoltaik, aber nicht nur, auch bei der Biomasse, auch bei der Geothermie. Und insofern wird man auch nicht ganz auflösen können, dass beispielsweise Offshore-Gebiete nicht in Bayern entstehen werden, also die Windkraft auf dem Meer bzw. auf der See, und wir da Ungleichheiten haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ja der Bericht der Bundesnetzagentur nicht nur auf das Ausbautempo der Erneuerbaren sich fokussiert, sondern natürlich auch auf den zusätzlich notwendigen Netzausbau, den werden wir immer brauchen, aber auch auf den zuwendigen Ausbau der gesicherten Leistungen im Sinne der Kraftwerkstrategie. Und hier gibt es erhebliche Defizite. Und vielleicht noch einen Satz zur Frage des Stromverbrauchs. Sie haben es ja vorher angesprochen, wir werden ein Drittel mindestens mehr brauchen 2030, also ca. 750 Terawattstunden laut Prognosen der Bundesregierung. Wenn man aber andere Faktoren noch berücksichtigt, dass beispielsweise die chemische Industrie, wenn sie defossilisiert werden soll, ca. 500 Terawattstunden für sich braucht, dann sieht man die Dimension der Aufgabe. Und wenn es um Einsparungen geht, dann bin ich da auch dabei. Jede Kilowattstunde, die eingespart wird, ist gut. Allerdings bin ich nicht der Meinung, dass es gut ist, wenn in Deutschland weniger Produktion stattfindet, wie wir es gerade sehen, und dadurch die Klimaschutzziele erreicht werden.
Das kann nicht das Ziel sein. Herr Lenz, lassen Sie mich aber bitte mal ein paar Worte sagen dazu. Das, was momentan Status quo in Bayern ist, kostet uns alle deutschlandweit richtig, richtig viel Geld bei den Netzentgelten. Die Verzögerung und auch die Verhinderung, die massive Verhinderung beim Netzausbau und beim Windkraftzubau. Sie haben es jetzt wieder etwas relativiert bei der Windenergie. Treibt die Netzentgelte nach oben. Wenn im Norden viel Wind ist, kommt der nicht in den Süden aufgrund mangelnden Netzausbaus. Wir müssen im Norden Windräder abschalten und müssen Gaskraftwerke systemdienlich im Süden zuschalten. Das geht auf unser aller Netzentgelte. Die Bundesregierung hat es zusammen mit der Bundesnetzagentur jetzt endlich geschafft, das zu tun, dass nämlich diejenigen, die Windstrom erzeugen, in der Uckermark, in Nordwestdeutschland, nicht mehr die Dummen sind dabei und noch die höchsten Netzentgelte zahlen. Da wird es einen gewissen Ausgleich geben. Und es gibt auch ein ganz klares Ergebnis. Die Industrie geht, ob es Tesla ist, ob es Intel ist, ob es nach Schleswig-Holstein. Die Industrie geht dorthin, wo preiswerte Energie aus Wind und Sonne erzeugt wird. Und auch bei der Sonne muss ich Sie etwas korrigieren, Herr Lenz. Bayern ist pro Einwohner und schon gar bei der Wirtschaftsleistung keineswegs führend. Selbst dort liegen Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vor Bayern. Also wir haben eine ganze Menge zu tun, aber ich denke, es beginnt langsam.
Ich kann ja meine Statistiken immer entsprechend zurechtlegen. Ich gebe Ihnen insofern recht, selbst wenn man es auf Quadratkilometer rechnet, ist Bayern mit vorn dabei. Aber ich glaube, die absoluten Zahlen sind dann doch entscheidend. Und wie gesagt, ich habe nicht relativiert. Ich habe gesagt, dass Bayern sich anstrengen muss bei der Windkraft und das auch tut. Aber selbst wenn der Ausbau sich um 100% beschleunigen würde oder verdoppeln, verdreifachen würde, würde uns das nicht der Aufgabe eben auch entlassen, für gesicherte Leistung zu sorgen.
Das ist richtig.
Weil auch dann natürlich nicht immer die Erneuerbaren
verfügbar wäre. Ich möchte gerne den Netzausbau auch nochmal ansprechen. Herr Herrmann, Sie haben da auch ein bisschen Richtung Süden auch geschaut, dass es da noch Defizite gibt, Herr Fischer. Ich habe gelesen, auch beim Bundesrechnungshof, 6000 Kilometer liege der Netzausbau hinter der Planung zurück, Klammer auf, das wären umgerechnet 7 Jahre. Ist das allein ein Problem des Südens oder ist das ein Problem der gesamten Bundesrepublik?
Grundsätzlich ist der Netzausbau für das gesamte Bundesgebiet wichtig. Deshalb ist hier auch wichtig, dass es schneller vorangeht. Das ist ähnlich wie bei den Erneuerbaren. Wir müssen eben das Tempo erreichen, dass es am Ende auch wirklich klappen kann.
Aber wo sind wir hinter der Planung? Ist es in Nord-, in Mitteldeutschland oder ist es tatsächlich der Süden, wo entsprechend der Strom ja von Nord nach Süd auch geliefert werden soll?
Es ist teilweise, wenn wir uns die Karten anschauen, wo sind denn schon Strecken ausgebaut oder wo sind die Netze eben noch in den Planungsverfahren, in den Genehmigungsverfahren, wo geht es voran, dann sind einzelne kleinere Strecken schon gebaut, aber wir sehen auch gerade diese großen Verbindungen von Norden nach Süden, da dauert es eben noch oder die stecken noch in verschiedenen Verfahren. Deshalb sind auch gerade diese, wie sie manchmal genannt werden, große Stromautobahnen oder ähnliches, davon im Endeffekt betroffen. Was aber dazu gehört, ist natürlich, wir brauchen diese Verbindung, um eben, wir haben eben über den Austausch mit dem Ausland gesprochen, aber auch immer innerhalb Deutschlands räumlich quasi flexibel zu sein und den Strom austauschen zu können. Allerdings gehört natürlich beides dazu. Wir brauchen einerseits die Verbindung, um den Strom leiten zu können, andererseits aber auch allenorts eben den entsprechenden Ausbau der Erneuerbaren.
Herr Nitschke, ist das etwas, was Sie besonders wurmt, dass Windkrafträder nicht laufen können, weil einfach der Netzausbau fehlt?
Ja, allerdings, weil da natürlich auch geschlafen wurde in der Vergangenheit. Wir müssen auch da einen Mentalitätswechsel hinbekommen. Also der Netzausbau, das heißt der Bau von Stromleitungsmasten auch, darf nicht als Zumutung verstanden werden, sondern es ist Bedienung eines Grundbedürfnisses. Wir brauchen alle, die da sind, alle Ihre Hörerinnen und Hörer, wir brauchen alle Strom. Die Industrie braucht Strom, die Verbraucher brauchen Strom und zukünftig wollen wir auch Wärme, wollen wir Mobilität mit Strom energetisch versorgen. Und dafür brauchen wir diese Leitungen, die müssen so schnell wie möglich kommen, denn das ist richtig. Ansonsten produzieren wir den Strom an einer Stelle, wo er in dem Maße nicht gebraucht wird und an anderer Stelle haben wir ihn nicht. Und dann müssen diejenigen, die dort wohnen, das sind gegenwärtig vor allen Dingen die Menschen im Süden Deutschlands, die müssen dann irgendwann noch mehr bezahlen.
Nach den Nachrichten, Sie sind weiter mit dabei, reden wir über die Energiewende und die Frage, wie steht es um die Versorgungssicherheit in Deutschland. Noch einmal die Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Die Energiewende ist nicht auf Kurs und die sichere Versorgung mit Strom in Deutschland ist gefährdet. Das sind vielleicht zwei zentrale Sätze, die aus dem Bericht, aus dem Sonderbericht auch des Bundesrechnungshofes hervorgehoben werden können. Wir reden heute über die Versorgungssicherheit in Deutschland. Wir reden über die Energiewende und die Frage, ob diese Energiewende ausreichend Strom für den Wirtschaftsstandort, aber natürlich auch für die Privathaushalte in Deutschland zur Verfügung stellt. Mit folgenden Gästen: Andreas Fischer, er ist Ökonom für Energie- und Klimapolitik beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Bernhard Herrmann, er ist Bündnis 90 Die Grünen Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie. Dr. Andreas Lenz, CSU-Bundestagsabgeordneter, ebenfalls Mitglied im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie. Und Milan Nitschke ist bei uns, er ist Geschäftsführer SL Naturenergie GmbH und er ist Vizepräsident des Bundesverbandes Windenergie. Herr Fischer, nun hat ein Hörer uns geschrieben, hat gesagt, wenn möglichst viele Privathaushalte Photovoltaik aufs Dach packen und dann auch noch einen Speicher in den Keller, dann brauchen wir am Ende gar nicht diesen Ausbau der Netze, weil Stromerzeugung dann sehr dezentral funktioniert. Ist dem so?
Ich würde sagen, das ist leicht optimistisch, aber der Grundansatz ist schon mal richtig. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, dass wir 2030 wahrscheinlich schon deutlich mehr Strom brauchen. Danach wird es noch mal deutlich mehr. Deswegen würde ich am Netzausbau jetzt nicht sparen, weil wir eben auch diese räumliche Verteilung, räumliche Flexibilität brauchen. Aber es gibt natürlich verschiedene Optionen, über die diskutiert würden. Erstens, wie weit kann ich den Strom leiten über die Netze? Zweitens, habe ich vielleicht dezentrale erzeugen und dort direkt den Verbrauch? Dann, wie ist das mit der Flexibilität des Verbrauchs an sich? Oder auch die regelbare Kraftwerkskapazität und den erneuerbaren Ausbau vor Ort. Aber die Antwort ist im Zweifel, wir brauchen alles davon. Das heißt, es muss sich ergänzen, damit es wirklich funktionieren kann. Wir können nicht auf das ein oder das andere setzen, dass das dann dafür sorgt, dass wir komplett über Erneuerbare versorgt werden können.
Herr Lenz, eine Frage geht vielleicht auch in Richtung Landwirtschaft nochmal. Biogasanlagen von Bauern sollten wir mit einbeziehen. Ist das ein wichtiger Punkt bei der Energiewende oder eher ein Punkt, der nicht so groß und derart beachtet werden müsste?
Ja, ist schon ein wichtiger Punkt. Wenn ich mir die derzeitige Versorgungssituation anschaue, dann leisten die ca. 9000 Biogasanlagen in Deutschland einen Anteil von rund 10% des Strombedarfs. Und der ist auch grundlastfähig. Das ist gesicherte Leistung mindestens und teilweise auch flexibel. Und man sieht schon, dass die letzten Jahre die Biomasse insgesamt von der Bundesregierung eher stiefmütterlich behandelt wurde. Und selbst wenn jetzt leichte homöopathische Verbesserungen kommen, diese Woche beim sogenannten Solarpaket, reicht es nicht aus, um den Biomasseanlagen in Deutschland eine Perspektive zu geben. Sie könnten, weil sie eben auch dezentral agieren, schon einen wichtigen Beitrag leisten, auch im Sinne der Versorgungssicherheit und auch im Sinne der Stabilität des Stromsystems. Und ja, da muss gerade bei den Ausschreibungsmengen und auch bei den Ausschreibungshöchstpreisen angesetzt werden, dass da entsprechend auch was vorangeht.
Herr Fischer, Sie wollten was ergänzen.
Ich kann das nur unterstreichen, genau die Bedeutung der Biogasanlagen und der Biomasse an sich ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch dass wir die entsprechend dauerhaft eher im flexiblen Verfahren nutzen, weil eben die sehr gut ausgleichen können. Der Punkt dabei ist allerdings, dass wir zukünftig sehr viel Interesse für Biomasse und Biogas haben werden, weil das ist so eine Art Joker der Energiewende. Das heißt, wir brauchen in der Industrie, wir brauchen dort Rohstoffe und Energieträger, wir brauchen bei der Wärme grüne Energieträger, beim Strom. Deshalb wird noch zu schauen sein, welche Mengen stehen zur Verfügung und wo können wir die dann am besten einsetzen.
Insofern wäre es ganz gut, wenn man jetzt schauen würde, dass sie nicht vom Netz gehen und entsprechend nicht den Schlüssel abgeben müssen, wie es gerade leider passiert.
Ich möchte dazu folgende Aspekte noch einbringen, folgende drei Aspekte zum Solarpaket insgesamt. Es ist unstrittig, dass wir die Bioenergie, die gerade im ländlichen Raum oftmals in Form von Bioenergiedörfern oder Nahwärmenetzen weiter unterstützen, weiter am Netz halten müssen. Dazu braucht es ein ausreichendes Maß an Ausschreibungsvolumen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die Bioenergie, die nun mal sehr wertvoll ist und wie Herr Fischer richtig sagt, überall nachgefragt wird zurzeit, Biomasse allgemein, dass wir die so einsetzen, dass sie eben nicht dann zum Einsatz kommt, wenn Wind und Sonne die Energie liefern und Strom an der Börse im Großhandel fast nichts kostet, gleichzeitig Bioenergie, Herr Lenz hat es ja betont, ausreichend vergüten müssen und die Summen sind da deutlich, deutlich höher als für Wind- und Solarenergie. Aber wir müssen sie klug einsetzen und wir müssen sie flexibilisieren. Auch da bin ich sehr stark dabei. Und diese Herausforderung ist nicht ganz leicht zu lösen, aber die ist auch anzugehen und die ist jetzt mit auf der Agenda. Angefangen im Solarpaket und in weiteren Paketen, die noch diese Bundesregierung auf den Weg bringen wird, ist da noch auf jeden Fall nachzulegen. Da bin ich ganz dabei. Aber einen Punkt bitte noch möchte ich betonen. Die Dezentralität stärkt gerade das Solarpaket. Wir müssen sehen, dass wir mit großen Solaranlagen nicht nur auf die grüne Wiese kommen, nicht nur auf Agrarflächen kommen, wo wir aber auch die Anforderungen an Doppelnutzung oder an ökologische Gestaltung stärken. Wir müssen vielmehr aber auch auf die städtischen Dächer. Und dort ist im Solarpaket das sogenannte Mietersolar, würde ich es nennen, die Ablösung des Mieterstroms, eine massive Vereinfachung, was den bisherigen Bürokratieaufwand betrifft und die große Chance, dass wir Strom in die Städte bringen, was Voraussetzung ist, dass uns dort in den Städten, in den Kommunen, die Energiewende gelingt bei der Mobilität, beim Heizen und beim Stromverbrauch.
Am Telefon ist Marc Jena, unser Hörer, der aus Frankfurt anruft. Herr Jena, ich grüße Sie erstmal.
Ja, guten Morgen alle. Ich wollte beitragen, für den schnelleren Ausbau der Erneuerungen ist ja auch wichtig, dass der finanzielle Druck dahinter ist. Und der kommt teilweise eben auch vom EU-Emissionshandel. Es wäre wichtig, den weiter zu verschärfen. Und die Gratiszertifikate, die haben jede Berechtigung jetzt verloren. Ab 2026 wird der Klimazoll greifen und da braucht man keinen Schutz mehr vor Nachteilen im internationalen Wettbewerb. Und es ist wichtig jetzt, es darf keine Gratiszertifikate mehr geben und der Emissionshandel muss verschärft werden. Brüssel muss auch die staatliche Förderung von erneuerbaren Energien ausnehmen von den Beihilfebeschränkungen. Ja, also alle Staaten müssen die erneuerbaren Energien, alle Mitgliedstaaten frei fördern dürfen. Und zur Windkraft noch, dass es da mehr Akzeptanz gibt in den Kommunen, ist es wichtig, die Kommunen und die Bürger in den Kommunen stärker zu beteiligen, kleine Investoren dran zu nehmen. Ne? Wenn da große Energieversorger da nur investieren und da nichts hängen bleibt bei der Kommune, da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute dann die Windräder stören und die auf die Straße gehen. Also das wären die drei Punkte. Also den Emissionshandel stärken, die staatliche Förderung ausnehmen von den Beihilfebeschränkungen und die Menschen in den Kommunen stärker beteiligen an den und kleine Investoren stärker beteiligen an der Windkraft.
Okay, dann greife ich das auf, Herr Jene. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Nitschke, als Vizepräsident Bundesverband Windenergie, die Kommunen stärker beteiligen an den Erlösen der Windkraft. Passiert das schon? Muss das noch mehr passieren?
Ja, das machen wir schon. Das machen vielleicht nicht alle. Deswegen kann man auch sagen, das muss noch mehr passieren. In der Vergangenheit war das tatsächlich häufiger so, dass einfach in Landstriche, wo ganz wenig Menschen gelebt haben, Investoren aufgeschlagen sind, die gesagt haben, jetzt bauen wir hier mal einen großen Windpark hin. Und dann haben alle irgendwie auf die Windkraftanlagen geguckt. Ich finde das ja per se nichts Schlimmes, aber sie haben dafür nichts bekommen. Das hat sich jetzt aber wirklich erheblich geändert. Es gibt einmal über das Erneuerbare Energiengesetz eine Regelung, nach der die Gemeinden selber einen Teil der Erlöse, die ja schließlich auch von uns allen Bürgerinnen und Bürgern mit bezahlt werden, einen Teil der Erlöse direkt bekommen. Das heißt, die Kommunen erhalten da einfach Geld auf ihr Konto und können damit sinnvolle Sachen im Ort machen. Daneben bieten wir Bürgerbeteiligung an. Das heißt, die Menschen können selber Geld anlegen und von dem, was dann an Gewinn, an Erlös im Windpark entsteht über die Jahre, profitieren sie dann eben auch mit entweder festen Zinssätzen oder mit anderen Beteiligungsformen. Und das wird auch sehr, sehr, sehr rege nachgefragt. Und dann gibt es die Möglichkeit für alle, die sich nicht direkt beteiligen können, zum Beispiel über Stiftungen, über andere Geschichten Geld vor Ort zu lassen. Und das führt dazu, dass die Akzeptanz sich wirklich deutlich steigert. Wenn ich selber auf eine Windenergieanlage oder auf irgendeine andere Infrastruktureinrichtung schaue, habe ich erstmal das Gefühl, das Ding ist fremd, das gehört mir nicht, das kenne ich nicht, das will ich nicht, warum ist das hier? Wenn ich aber weiß, ich kann mich beteiligen, selbst wenn ich mich entscheide, das nicht zu tun, aus welchen Gründen noch immer, aber ich weiß, ich habe die Möglichkeit gehabt, mich zu beteiligen, dann ist das ein kleines Stück auch von mir, von meiner Gesellschaft, in der ich lebe, von meiner Bürgerschaft, dann schaue ich ganz anders darauf. Und diese Entwicklung sehen wir da, wo wir das umsetzen. Da kann ich nur an alle Marktakteure auch appellieren, das vergleichbar zu machen. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass es mit zu ihnen gehört. Am Ende profitieren wir wirklich alle davon, weil nur mit viel Windenergie und anderen Erneuerbaren kriegen wir die Strompreise runter beziehungsweise behalten sie bezahlbar. Aber der direkte Nutzen, den zu erkennen, ist eben auch wichtig.
Okay, ja, danke für die Einordnung. EU-Emissionshandel, Herr Fischer, Zertifikate, Gratiszertifikate, können Sie da was zu sagen?
Gerne. Ein kurzer Satz vorweg zu dem, was wir gerade gehört haben. Ich kann mich nur anschließen, die Beteiligung ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Der Bund hat dort auch mal eine Vorlage gemacht, wie es jetzt aussehen kann. Zu welchen NRW wurde es auch jetzt verabschiedet, dass man im Schnitt, könnte man sagen, so eine Gemeinde pro Windrad ungefähr 20.000 bekommt im Jahr. Das heißt, das ist ein Modell, um Akzeptanz wirklich zu steigern. Das sollten wir überall sehen. Der andere Punkt ist der Emissionshandel. Eben ging es um die freie Verteilung und es stimmt, dort ist eine Art Grenzschutz, das nennt sich CBAM, also Carbon Border Adjustment Mechanism heißt das Ganze, geplant und dadurch soll die freie Verteilung oder freie Zuteilung über die nächsten Jahre abgeschafft werden. Man muss allerdings hinzusagen, wir haben eben gehört, den Zusammenhang zu den erneuerbaren Energien und es ist so, zwar in der Industrie gibt es noch diese Zuteilung bisher, das soll runtergefahren
also
werden.
Also wer CO2 zum Beispiel auch in die Umwelt verbreitet, muss entsprechende Zertifikate kaufen, um das irgendwie abzufedern? Oder wie funktioniert das Prinzip?
Genau, wir haben den europäischen Emissionshandel. Das heißt, das umfasst den Industrie- und den Energiesektor. Und wenn ich eben CO2 freisetze, muss ich dafür Zertifikate kaufen. Und wenn wir bei den Erneuerbaren sind, da sind wir im Energiesektor und dort muss ich sie ohnehin bezahlen. Das heißt, wenn ich ein Kohle- oder Gaskraftwerk habe, muss ich sie bezahlen. Dann hatten wir auch letztes Jahr auch schon Preise von bis zu 90 Euro die Tonne CO2. Das heißt, dort gibt es quasi diesen Effekt schon, dass quasi die Erneuerbaren so nicht behindert werden oder ähnliches. Der andere Punkt ist bei der Industrie und dort gibt es das teilweise noch, dort soll Stück für Stück abgeschafft werden. Es ist aber auch so, wenn ich zum Beispiel ein Stahlwerk habe, dann kann ich das nicht durch ein Windrad umstellen, sondern ich bin noch auf Technologien wie demnächst Wasserstoff und ähnliches angewiesen, die erst noch kommen müssen, dass ich quasi CO2-frei produzieren könnte. Das heißt, man hat hier Übergangsregelungen, bis diese Alternativen überhaupt zur Verfügung stehen.
Ein Hörer hat angerufen, Herr Lenz, und spricht das Stichwort Wasserkraft an. Auch in Richtung Bayern und er erlebt und beschreibt das auch, den Rückbau von Wehren und Anlagen, gerade der kleinen Wasserkraft, beziehungsweise massive Behinderungen auch für die Betreiber. Wasserkraft in Bayern, spielt das eine Rolle? Wenn ja, Gibt es da möglicherweise momentan eher Behinderungen, wenn Menschen sich für diesen Weg interessieren und entscheiden?
Natürlich ist Wasserkraft auch eine grundlastfähige Form der Stromerzeugung und spielt im Süden der Republik schon eine bedeutende Rolle, die kleine wie auch die große Wasserkraft. In Bayern sind auch neue Wasserkraftprojekte geplant und ist auch jeder gewillt, das entsprechend auch umzusetzen in der Staatsregierung. Und gleichzeitig war es schon etwas irritierend oder befremdlich, dass die Ampel zu Beginn der Legislatur die Förderung für die kleine Wasserkraft aus vermeintlichen Naturschutzgründen vollständig streichen wollte. Ich persönlich, wir sind der Meinung, dass beides geht. Gerade wenn ich anschaue, was auch mit Fischtreppen und dergleichen geleistet wird im Sinne der Biodiversität, der Durchlässigkeit, dann kann auch hier die Wasserkraft einen wichtigen Beitrag leisten. Und übrigens ist es bei der Wasserkraft so, dass auch hier der systemische Nutzen nicht zu unterschätzen ist. Im Falle eines Stromausfalls wäre durch die Wasserkraft ein Wiederanfahren des Stromsystems beispielsweise möglich. Also insofern volle Unterstützung für die Kleine, aber auch für die Wasserkraft insgesamt. Und die Blockaden, die hier von der Ampel kamen und kommen, können wir nicht ganz nachvollziehen.
Bitte lassen Sie mich da mal etwas richtigstellen an der Stelle. Ich bin selbst Wasserbauingenieur und beobachte seit mittlerweile 2,5 Jahrzehnten, was mit der Wasserkraft ganz konkret in Sachsen und ähnlich auch in Bayern passiert. Die wird nicht von der Ampel mit dem Anfang der Legislatur vorgesehenen Änderungen torpediert, sondern schon seit langer, langer Zeit durch die Landratsämter, die die Genehmigung regelrecht behindern. Wasserkraftbetreibende, ich muss es so sagen, wirklich fühlen sich in Größenordnung schikaniert. Und es wird vieles getan und in Sachsen auch sehr deutlich betont, warum es so war. Weil jedes Wasserkraftwerk, jedes Windrad auch dem entgegensteht, was an Kohleverstromung weitergehen sollte bis vor einiger Zeit. Was konkret zum Beginn der Legislatur geplant war, war der Wasserkraft, der Kleinwasserkraft, nicht unbedingt das überragende öffentliche Interesse zu geben, weil eben auch Naturschutzbelange in der Tat abzuwägen sind.
Ja, und die Förderung
und dort die Forderung sollte nicht über 20 Jahre hinaus erlenzt, bei welcher erneuerbaren Energien gibt es immer wieder neu nach 20 Jahren eine Förderung. Nur darum ging es, diese nicht in Ewigkeit verlängern zu können. Aber auch das ist bei dem Wert des Stromes, den wir gerade aus der Wasserkraft doch haben, ist nicht das große Problem, weil viele können sich darauf einstellen, für Mobilität, für Wärmekonzepte, diese Energie auch preiswert am Markt zu verkaufen. Sie nehmen die Worte wahr zur Zeit von Seiten der FDP und aus der CDU, nämlich sie in Sachsen auch sehr, sehr stark war, am besten das EEG abzuschaffen, da widersprechen sie sich eklatant an der Stelle. Wichtig ist, dass die Wasserkraft faire Genehmigungsverfahren braucht, dazu braucht sie kein überragendes öffentliches Interesse. Jetzt ist aber alles so geblieben, weil es diesen Protest gab. Das Ergebnis ist, was ich vor Ort wahrnehme, die Verhärtung auf beiden Seiten. Da ist der Wasserkraft nicht geholfen und damit ist der Sache nicht geholfen. Das ist die Realität. Wir sollten wirklich realistisch mit ihr umgehen, mit der Kleinwasserkraft. Die hat eine wichtige Rolle. Die hat auch strukturell in vielen strukturschwachen Regionen eine sehr wichtige Rolle. Und deswegen bin ich da sehr, sehr stark dabei.
Und das ist ja auch die Frage, Herr Fischer, dieser Sendung. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Frage, wie steht es um die Versorgungssicherheit in Deutschland, eingehen. Der Bundesrechnungshof tut das ja mit Blick auf die kommenden Jahre, ich glaube 25 bis 2031. Also diesen Zeitraum hat er ja auch mit in den Blick auch genommen. Was sagen Sie denn aus heutiger Sicht mit all den Dingen und Unwägbarkeiten, die wir heute auch kennen? Ist die Versorgungssicherheit gewährleistet? Ist sie gefährdet?
Grundsätzlich ist sie erstmal noch nicht gefährdet. Der entscheidende Punkt ist, wie wir es eben besprochen haben, dass wirklich die Geschwindigkeit zunimmt. Da können wir leider noch nicht fest sagen, wie sehr können diese Ausbauziele wirklich erreicht werden. Das gilt für das Netz, das gilt für die Kraftwerke, die zusätzlich gebaut werden sollen beim Thema Gas, als auch für die Erneuerbaren. Bisher sieht es noch ganz gut aus, weil wir eben da stehen und die Frage ist dann, aber es ist natürlich auch an Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel, dass wir aus der Kohle schon 2030 aussteigen, ist natürlich nur dann möglich, wenn Alternativen zur Verfügung stehen. Das heißt, hier sind sozusagen Sicherheitsmechanismen mit drin und auch wenn wir zum Beispiel auf die Gaskapazitäten sehen, da sehen wir zum Beispiel, im letzten Jahr war noch relativ viel verfügbar. Das heißt, die Importe und ähnliches waren kein Problem, es standen immer noch welche zur Verfügung. Momentan haben wir auch ungefähr 36 Gigawatt am Netz. Und dort sollen in den nächsten Jahren nach denjenigen, die in der Planung sind und im Bau sind, noch 8-9 Gigawatt dazukommen. Das heißt, der Weg sieht bisher noch ganz gut aus. Wenn dann durch die Kraftwerkstrategie noch was obendrauf kommt, landen wir auch in dem Bereich, wo verschiedene Szenarien sehen, wo wir nach 2030 auch landen sollten, um eben dauerhaft aus der Kohle aussteigen zu können und die Sicherheit gewährleisten zu können.
Herr Nitschke, wie sehen Sie das mit Blick auf die Windenergie? Ich nehme jetzt nochmal ein Stichwort mit hinein. Selbst wenn bürokratische Hürden sinken, Genehmigungsverfahren vielleicht auch kürzer werden, am Ende geht es ja auch um die Frage, gibt es ausreichend Fachkräfte, die dann auch diese Windkraftanlagen tatsächlich auch bauen? Also wie schauen Sie auf die Ausbauziele? Ich glaube, es geht ja bis 2030 um eine Verdoppelung, glaube ich, der Windkraft, ne, in Deutschland.
Also die Ausbauziele, die könnte man jetzt aufs Jahr runterbrechen. Dann würde man sagen, auch im Jahr 23 haben wir es wieder nicht geschafft und auch im Jahr 24 haben wir es wieder nicht geschafft oder werden wir es nicht schaffen. Man kann aber auch sagen, in 2023 hat sich der Windkraftzubau verdoppelt und in diesem Jahr wird er nochmal hochgehen. Also das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Wichtig ist nur, es darf jetzt einfach keine Unterbrechung mehr da reinkommen. Die Fachkräfte, die finden wir sowieso nirgendwo, die müssen wir selber ausbilden. Das machen wir auch. Das ist ja was Positives, weil das dann eben Jobs in der zukunftssicheren Branche sind, weil Energie brauchen wir alle und andere Energie als Erneuerbare ist irgendwann nicht mehr verfügbar, dürfen nur einfach jetzt nicht nochmal auf die Bremse treten. Wir haben jetzt alle Energieträger durch, glaube ich, in dieser Diskussion. Dadurch ist auch deutlich geworden, wie viele es eigentlich gibt. Und überall hakt es irgendwo. Und wenn noch einer auf die Idee kommt, politisch irgendwo ein Moratorium für irgendeine Energiequelle, sei es für Wasserkraft, für Windenergie oder für sonst was zu fordern, also bitte weg. Das geht nicht. Wir müssen jetzt wirklich schneller werden und wir brauchen auch die Netze, um das zu verteilen. Nur eine letzte Zahl noch. Wir reden die ganze Zeit über Strom. Wir haben über Wärme und Mobilität nicht gesprochen. Ist auch nicht weiter schlimm, weil zukünftig wird das alles aus Strom bereitgestellt. Aber dafür brauchen wir dreimal so viel Strom, wie wir heute gerade verbrauchen. Wir sind jetzt froh, dass wir die Hälfte des Stromverbrauchs aus Erneuerbaren decken. Das ist ein sensationell toller Wert. Aber wenn wir dreimal so viel Strom brauchen, haben wir gerade erst ein Sechstel, den Rest müssen wir noch schaffen. Und das geht alles technisch. Und das geht auch wirtschaftlich, weil es nicht teurer wird dadurch. Aber wir müssen uns beeilen und dürfen uns nicht mehr aufhalten lassen. Das ist der deutliche Appell an die Politik, auch in jeder Kommune und jedem Landrat.
Ich werde die Politik gleich auch noch mit hinzunehmen. Ich will nur Carsten Botho, der noch wartet und auch in dieser Sendung zu Wort kommen soll, noch kurz mit in die Runde reinnehmen. Aus der Nähe von Hannover rufen Sie an, Herr Botho. Und ich glaube, es geht nochmal um Biomasse, ne? Da wollten Sie noch was zu einbringen.
Genau, ich möchte noch ein bisschen Biomasse reinspeisen, den großen Ozean. Ja, es geht noch um eine Ressource, die noch nicht diskutiert wurde, dass man ja Biomasse auch aus Speise, aus Essenresten herstellen kann. Also aus der Vergärung von Essenresten, die wir ja zuhauf haben in der Gastronomie, im Tourismusbereich, im Freizeitbereich, Sport und so weiter. Ich habe da mit verschiedenen Leuten schon über gesprochen. Auf der Seite der Fermenter, also der Produzenten, der Biomasseproduzenten, war jemand mal aus Uelzen, ein Landwirt hier im Deutschlandfunk in einer Sendung, der gesagt hat, das ist, also die Kapazitäten sind da, da bräuchte man also keinen Anlagenzubau. Auf der anderen Seite der Rohstoff, da ist das Problem, habe ich auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, die Logistik, das heißt, dass dann die Abfallwirtschaftsbetriebe, die kommunalen oder die Zweckverbände eben dann einfach diesen Nassmüll, der in der Verbrennung landet, eben zu den Fermentern fahren müssten. Aber ich denke mir, das wäre kein Hexenwerk. Also der Rohstoff wäre massenhaft da und wir hätten die Kombination von Abfallentsorgung, Nutzung von Abfallressourcen. Das ist ja auch ein Kostenvorteil, den man gegenrechnen kann, weil wir ja festgestellt hatten, Biomasse ist relativ teuer im Verhältnis zu PV und Wind. Also da könnten wir zwei Sachen zusammenbringen. Also die Ressource ist da, die Kapazität ist da.
Wer wollte darauf antworten?
Ja, Herr Herrmann würde gerne darauf antworten. Gerne. Ja. Es ist in der Tat so, dass wir die Bioabfälle, die ja in vielen Kommunen, beispielsweise auch bei mir in meiner Heimatstadt Chemnitz, getrennt erfasst werden, dass wir die noch nicht energetisch nutzen. Die werden teilweise noch wirklich kompostiert wie vor 100 Jahren schon. Und es kommt hinzu, dass wir unter anderem auch von städtischen Flächen, Wohnumland, von großen Wohngebieten meinetwegen, Grünschnitt in großen Mengen erfassen und die aufgrund bürokratischer Regeln, die auch noch auf europäischer Ebene zu ändern wären, nicht der Biogas, dem Biogas zugeführt werden können, sondern die auch noch kompostiert werden müssen. Also dort ist wirklich in der Tat viel Potenzial noch, was wir unbedingt nutzen müssen. Da bin ich ganz dabei.
Herr Hellens, dann lassen Sie uns noch auf das Jahr 2030 schauen. Das Jahr, wo der vorgezogene Kohleausstieg möglicherweise auch Realität wird. Sie haben eben schon auch im Laufe der Sendung gesagt, da brauchen wir noch eine Backup-Strategie, was Kraftwerke betrifft. Also moderne Gaskraftwerke, so verstehe ich das, die vielleicht auch in der Lage sind, mit Wasserstoff auch Strom zu erzeugen. Wie groß ist Ihr Optimismus, wie groß ist Ihre Skepsis, dass wir erstens die Ziele einhalten und zweitens damit auch die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet ist mit Strom?
Ja, zunächst mal, ich möchte unterstreichen, wir brauchen wirklich alle Ressourcen, die wir haben. Vielleicht nur noch ein Satz auch zu den Reststoffen. Die bieten wirklich Potenzial auch bei den biogenen Kraftstoffen. Da gibt es auch leider Blockaden und der Restschnitt, der Grünschnitt, der kann eigentlich schon genutzt werden. In Bayern wird das gemacht, aber die Rahmen insgesamt für die Biomasse müssen dafür ein bisschen besser sein. Wenn es um die Frage 2030 geht, dann stellen sich bei mir schon einige Fragezeichen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben keine Kraftwerkstrategie. Wenn man betrachtet, dass eigentlich die Bundesregierung, die Ampel, meinte, man bräuchte 23 Gigawatt neue Kapazitäten bis 2030. Das sind circa, ja, also 40 neue Gaskraftwerke. Dann stellt sich die Frage, wann sollen die denn gebaut werden? Und als Alternative steht dann natürlich letztlich nur noch, wie Herr Fischer das ja richtig sagte, die Kohlekraft zur Verfügung. Und insofern kann ich nur noch mal betonen, dass auch der Bericht der Bundesnetzagentur auf Annahmen beruht, die aus meiner Sicht, natürlich muss man immer Annahmen nehmen, aber die reine Best-Case-Szenarien sind. Und wir brauchen schon die Fähigkeit, dass wir in unterschiedlichen Szenarien denken. Übrigens sagt der Chef der Bundesnetzagentur, der Klaus Müller, auch angesprochen auf die Risiken. Er sieht die Risiken auch beim Versorgungssicherheitsbericht. Und ich bin mir sicher, dass die Bundesnetzagentur noch im ersten Halbjahr diesen Jahres ihren Bericht revidieren wird und diese Szenarien entsprechend auch aufnehmen wird. Und wie gesagt, es ist Gefahr im Verzug, weil wir einfach bezüglich der gesicherten Leistung einfach Kraftwerkskapazitäten brauchen, die wir im Moment nicht haben. Sonst wird der Kohleausstieg nicht klappen und sonst werden auch die Ziele nicht erreicht werden.
Darf ich doch was noch antworten? Herr Mann, genau, Sie haben noch eine Minute, bitte.
Okay, also erstens, die Versorgungssicherheit wird nicht gefährdet werden. Die Kohlekraftwerke gehen einfach nicht vom Netz, wenn die Versorgungssicherheit nicht gesichert ist. Das kann aber nicht der Weg sein, wir haben Klimaschutz sicherzustellen. Das ist die entscheidende Frage. Dazu brauchen wir nicht 40 wasserstofffähige Kraftwerke, sondern eine Leistung von ungefähr mindestens 10 bis 16 Gigawatt. Das muss nicht die Größenordnung sein. Und wir haben auch bestehende Gaskraftwerke, die wir dafür nutzen können. Wir brauchen die Flexibilität im Netz. Denn wir haben, wie auch mehrfach betont wurde, ja noch die dezentralen Optionen, die uns mit deren Stärkung in den Kommunen vor Ort die Flexibilität und die ausreichende Versorgungssicherheit sicherstellen. Und jetzt lassen Sie mich als Letztes betonen, alles das machen wir, um den Kundinnen und Kunden, den Menschen im Land, günstige Energiepreise bereitzustellen. Und wenn wir das mit Wasserstoff machen, in übertriebenem Maße, wir müssen es mit effizienten elektrischen Lösungen, die heute schon mehrfach betont wurden, darstellen. Dort wird es preiswert für die Bürgerinnen und Bürger werden. Dankeschön.
So, Herr Mann, das nehmen wir jetzt als Schlusswort für eine spannende Runde. Wie steht es um die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Blick auf die Energiewende? Unser Thema heute nach den Nachrichten an dieser Stelle hier im Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele Anrufe und Mails. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.